Ich weiß nicht, warum ihr euch für dieses Thema entschieden habt. Ich denke mal, erstmal ist es interessant, auf jeden Fall, vor allem für uns Christen, für das Thema der Christ und das Leid. Und ja, ich hoffe, dass ich ja, das alles so ein bisschen, weiß auch nicht groß, welche Erwartungen jeder mitgebracht hat, aber dass ich so ein bisschen Einblick geben kann. Ja, in so ein breiteres Spektrum. Ihr habt ja die Kursbeschreibung oder ja, habt ihr mal durchgelesen. Und wir wollen uns auch wirklich an diese drei groben Fragen halten mal. Genau, kurz zu mir. Ich bin der Helmut, bin 30 Jahre alt, verheiratet, habe einen dreijährigen Sohn. Genau, wie ich auf Josia komme, ich bin eigentlich auch ein Neuling. Ich habe mal vor einer Weile den Simon Meyer kennengelernt, weil er bei uns ja in Metzing war. Ein paar Jüngere aus unserer Gemeinde, die haben schon ein bisschen Kontakt zu Josia. Ich selber nicht, ich bin das erste Mal da. Deswegen, manchmal fühle ich mich so, als wäre ich irgendwo ziemlich reingeschlittert, gleich ein Seminar zu halten. Aber ja, wir hatten halt ein bisschen gesprochen. Und ja, er hat dann angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dieses Thema der Christ und das Leid auf der Konferenz in einem Seminar zu halten. Und da ich von der, ja, eher so der Typ bin, dass ich mich gerne lieber drück oder lieber gerne zuhöre, ja, habe ich irgendwie so gedacht, hey, manchmal übertreibst du es, du kannst dich nicht jedes Mal drücken. Und so haben wir uns dann entschieden, dass ich ja mit Gottes Hilfe probieren werde, ein paar Gedanken zu äußern. Ja, ihr seid ja sonst super aufgestellt von den Hauptvorträgen mit super Rednern. Ich bin nicht so der Begabteste, aber ja. Ja, das vielleicht noch, ich mache bei uns in der Gemeinde, bin ich in der Jungscharbeit eher tätig, also so, euer Alter ist jetzt nicht so das, wo ich regelmäßig zu euch spreche, aber okay. Das kriegen wir hin, denke ich. Okay, ich wollte euch kurz eine grobe Gliederung geben am Anfang, wie ich mir vorgestellt habe, vorzugehen. Und dann, ja, was ich vielleicht von euch erwarte, wenn sich jemand ja, beteiligen will zum Schluss ein bisschen. Als ersten Punkt würde ich einsteigen mit der Frage vielmehr. Woher kommt das Leid oder warum gibt es Leid überhaupt? Einfach kurz, auch macht nichts aus biblischer Sicht, ein paar Gedanken dazu äußern. Dann im zweiten Punkt, den habe ich so überschrieben, welchen Sinn und Zweck hat Leid im Leben von Wiedergeborenen? Also, ja, was sagt die Bibel dazu? Was ist auch unsere Erfahrung dabei? Und es soll. Also dieses Seminar soll ja auch so ein bisschen zeugnismäßig aufgebaut sein. Da werde ich auch von uns als Familie einiges erzählen, was wir so den letzten, ja, 2 Jahren, sag ich mal, oder 2,5 Jahren so erlebt haben. Ja, und wie Gott ja sich da als ja großer Herr erwiesen hat. Und der dritte Punkt, den habe ich so genannt: Hoffnung ist in Sicht, Ausblick auf das, was kommt. Genau, dann wollen wir sehen, was uns als Christen erwartet. Trotz alledem, was wir vielleicht auch immer wieder erleben in unserem Leben. Und dann am Schluss wäre es vielleicht ganz schön, wenn jemand von euch oder so zusätzlich so ein bisschen, muss nicht lang sein, ein paar Sätze vielleicht einfach was erzählt, wo er vielleicht mit Leid konfrontiert wurde, was er so erlebt hat, als Erfahrung und als Ermutigung für uns oder in was er vielleicht drinsteckt und ja, dass wir dann ja vielleicht auch eine kleine Gebetsgemeinschaft oder so machen als Abschluss und dann gleich dafür beten. Also wenn ihr wollt, gerne. Deswegen sage ich es am Anfang. Deswegen habe ich es auch mit der Tonaufnahme gesagt. Also das kann alles geschnitten werden nachher. Das, ja, kann man dann auch entfernen, wenn ihr nicht wollt, dass jemand anders das hört. Okay, das so zum Ablauf. Okay, die erste Frage oder der erste Punkt: Woher kommt das Leid oder warum gibt es das Leid überhaupt? Und ich glaube, wir müssen uns nicht groß einig werden zu diesem Punkt, dass Leid wirklich eine absolute Realität ist, die wir in dieser Welt erleben. Und jeder von uns hat es schon erlebt, ich habe schon angedeutet. Und ja, wer das nicht wirklich glaubt, der muss einfach mal in unsere täglichen Schlagzeilen reinschauen, die wir mittlerweile haben. Und es ist echt zum Teil ja schockierend, was da alles abgeht. Ich habe das beispielsweise mal gemacht am 17.8. habe ich auf dem Online-Nachrichtendienst der Tagesspiegel, heißt, da habe ich im Politikbereich einfach mal reingeklickt und dann stehen da so Schlagzeilen wie ja, die FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sagt, viel Unrecht aus DDR-Zeiten ist nicht wieder gut zu machen. Oder eine andere Schlagzeile war, Weg für Übergangsregierung ist frei, Militär und Protestbewegung im Sudan unterzeichnen Abkommen. Oder die Krise in Hongkong, habt ihr sicherlich alle mitbekommen, die Stadt, die nicht mehr sicher ist. Oder Reaktion auf Beschuss aus Gaza, Israel fliegt Luftangriffe auf die Hamas. Oder eine Invasion wäre eine Katastrophe, die Angst der Kurden vor einem türkischen Einmarsch in Syrien. Genau, oder ja, trotz Widerstand aus China, USA wollen Taiwan Kampfjets verkaufen. Also wir sehen, es braucht keine großen Überzeugungskünste. Dieses Thema des Leids oder ja des Bösen, das ist ziemlich aktuell in unserer heutigen Welt. Und wir merken irgendwie, manche Sachen hängen ziemlich schief. Und dabei ist es egal, ob Leid Ungläubige betrifft oder uns, die wir an Gott glauben. Das macht vor niemandem halt. In der einen oder anderen Form erleben wir es alle. Und genau, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, als Einstieg, habe ich so ein bisschen meine Bibel durchgeblättert und habe wirklich wirklich mal so die Bücher einzeln durchgegangen, so überflogen und habe dann ziemlich schnell gemerkt, eigentlich gibt es wirklich kein einziges Buch in der Bibel, wo dieses Thema nicht irgendwie gestriffen wird, zumindest selbst im Hohelied, habe ich gedacht, ja. Selbst da ist von nicht erfüllten Sehnsüchten und so weiter manchmal die Rede, aber sonst, ja, zum Beispiel Altes Testament, Paradebeispiel, Hiob oder David wird vom eigenen Schwiegervater verfolgt, jahrelang, oder die Propheten selber und Neues Testament natürlich, unser Herr selbst, das größte Beispiel überhaupt. Genau, und jetzt wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum ist es so? Warum gibt es so viel Leid in dieser Welt? Wo kommt es her? Wo hat es seinen Ursprung? Und wo war wirklich dieser Knackpunkt, dass wir jetzt ja unsere Welt so erleben, wie wir es tun? Und die Bibel, die ist so klar in diesem Punkt. Und wenn wir sie lesen, stoßen wir ziemlich schnell auf Antworten. Und wenn ihr euch so vorstellt, so ein bisschen diesen Heilsplan, den Gott mit uns hat, dann ist wirklich von Anfang 1. Mose, sehen wir ab dem 3. Kapitel, ist wirklich so ein einschneidendes oder das einschneidende Erlebnis. Und es zieht sich durch bis Offenbarung 21. Und wir sehen so, der größte Teil davon ist einfach, da kommt dieses Thema eigentlich dauernd vor, wie gesagt. Genau, und wir wollen ja uns kurz in 1. Mose 3 das nochmal anschauen, ein paar Gedanken dazu. Weil ich glaube, dass es wichtig ist bei diesem Thema, weil wir uns so schnell immer in Vergessenheit gerät, warum wir eigentlich unsere Welt so erleben, wie wir es tun. Wir müssen immer wieder daran erinnert werden. Ich vergleiche das meistens immer so mit so einem Sportler, einem Fußballspieler. Den muss nicht beigebracht werden, wie wie man in der ersten Liga, wie man da Fußball spielt. Aber eins machen die auch immer wieder, die machen Grundlagenarbeit. Vor jeder Saison trainieren die ihren Körper auf Fitness, auf Ausdauer, machen Muskelaufbau, obwohl sie eigentlich schon talentiert und begabt sind. Ich glaube, dass es auch für uns wichtig ist, uns immer wieder an so Grundwahrheiten zu erinnern. Und eine davon ist eben 1. Mose 3, die mir zu Beginn sehr wichtig schien bei diesem Thema. Und ich will kurz den Kontext erläutern. Die zwei Kapitel davor. Und wir wissen ja, 1. Mose 1 fängt damit an, dass Gott die Erde schafft und er hat in aller Ewigkeit beschlossen, oder vor aller Ewigkeit, oder in der Ewigkeit, dass er eine Erde schafft und er hat diesen Startpunkt gesetzt und schuf im Anfang Himmel und Erde. Und er schafft diese Erde in 7 Tagen, und am 7. Tag ruhte er quasi, und zieht immer dieses Zwischenfazit, dass die Erde gut war. Und dann zum Schluss, also 6-mal sagt er, dass die Erde gut war, und dann zieht er am Schluss dieses Schlussfazit, nachdem er den Menschen geschaffen hat, und sagt sogar, dass die Erde sehr gut war. Und das ist wirklich wichtig, eigentlich festzuhalten für den Anfang. Ursprünglich erschuf Gott eine Erde, die gut war. Eine Erde, wo Menschen und Tiere ohne Leid zusammenleben. Sie war herrlich, sie war schön, alles war harmonisch, alles war ruhig und ja, einfach sehr gut, nennt Gott es. Der Mensch, der wurde als Krone dieser Schöpfung geschaffen, als Verwalter dieser ganzen Geschöpfe, die Gott eben geschaffen hat. Und er sollte sich sie untertan machen. Und zu diesem Zweck hatte Gott ja diesen Garten Eden gebaut. Und er sollte ihn bebauen und bewahren. Und ein Gebot war zu halten, und es hieß, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das war das einzige Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat. Und dann kommt dieses Kapitel 3, und ich würde jetzt vielleicht einen von euch bitten, das mal vorzulesen. Das dauert vielleicht so 3-4 Minuten, aber jemand, der vielleicht laut und deutlich das gerne vorliest, wäre ganz gut. Möchtest du?
Ja.
Alles klar.
Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Da sagte die Frau zu der Schlange, wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, ihr werdet ganz sicher nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen geöffnet werden. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren, flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Da versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm, wo bist du? Und er sagte, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und er sagte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sagte Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sagte Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau sagte, die Schlange betrog mich, und ich aß. Da sagte Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren auf dem Feld. Dein Leben lang sollst du auf deinem Bauch kriechen und Staub fressen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zu der Frau sagte er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sagte er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sagte, du sollst nicht davon essen, sei der Erdboden verflucht, um deinen Willen. Dein Leben lang sollst du dich mit Mühsal von ihm nähren. Dorn und Distel soll er dir tragen, du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, von der du genommen bist. Denn du bist Staub und sollst wieder zu Staub werden. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Gewänder von Fellen und bekleidete sie. Und Gott der Herr sagte, siehe, der Mensch ist geworden wie unser ein und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, damit er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, ließ ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er den Erdboden bebaute, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ die Cherubim mit flammendem, kreisendem Schwert östlich vom Garten Eden lagern, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.
Genau, danke schön. Ja, wo ich das nochmal in der Vorbereitung so durchgelesen habe, da kam wirklich so der Gedanke, eigentlich gibt es in der ganzen Bibel kein Kapitel, das so schwerwiegende Auswirkungen eigentlich für die Menschheitsgeschichte hatte, bis auf den Tod natürlich von unserem Herrn am Kreuz, aber kein anderes Kapitel, wo wirklich so drastische Folgen hatte für uns als Menschheit. Und wenn ihr so, ja, so seid wie ich wahrscheinlich, manchmal wünscht man sich ja einfach so, dass man einfach ein bisschen heile Welt spielen kann in manchen Bereichen. Und dann merkt man ziemlich schnell, dass es oft nicht so ist. Und genau, dieses Kapitel beschreibt einfach ziemlich drastisch, wie es überhaupt möglich war, dass sowas wie Leid, Not, Tod in unsere Welt Einzug halten konnte. Und dieser Urgrund war nicht Gott, es war auch nicht die Schlange, sondern es war wirklich dieser Ungehorsam, den das erste Menschenpaar und eigentlich Adam als der Verantwortliche gezeigt hat und gegen Gottes einzige Gebot verstoßen haben und somit in Sünde fielen. Und wir haben es gelesen, sie haben dieser Beratung durch die Schlange einfach viel mehr Beachtung geschenkt als dem Rat Gottes. Okay? Adam und Eva hatten davor nicht gesündigt, aber das hieß nicht, dass sie nicht dafür anfällig waren. Wir haben gesehen, bei der ersten wirklichen, ja, Verführung fielen sie in Sünde. Und Gott bestätigt danach aber ganz klar durch die Konsequenzen, die er zieht, was er angedroht hatte, und der Tod kam in die Welt. Und wir sehen hier eigentlich, das ist eine zeitlose Wahrheit, wie es auch Römer 6, Vers 23 zum Beispiel sagt, dass der Lohn für Sünde immer der Tod ist. Natürlich physisch, der Körper, aber auch der geistliche Tod hat Einzug gehalten. Genau, aber nicht nur der Tod kam in die Welt, hatten wir in dem Kapitel gelesen, sondern seit da hat Gott auch Flüche ausgesprochen. Er hat drei Flüche ausgesprochen. Der erste Fluch traf diese Schlange, sie musste auf den Bauch kriechen, Staub fressen. Und ihr wurde sogar, oder dem Satan selbst wurde gesagt, dass jemand kommen wird, dieser Erlöser, im Vers 15 haben wir es gelesen, der ihm einmal den Kopf zertreten wird, den gänzlich besiegen wird. Und dann der zweite Fluch traf direkt die Frau, mit starken Schmerzen muss sie jetzt Kinder gebären, und der dritte Fluch den Mann, ab jetzt war es nicht mehr so schön für ihn, diesen wunderbaren Garten zu verwalten. Nee, er musste unter sehr schweren Bedingungen arbeiten, um diesen Boden überhaupt, dass er ja Frucht von ihm genießen kann. Und natürlich, sie verloren das Paradies. Und zusammenfassend zu diesem ersten Punkt lässt sich wirklich sagen, dass der Urgrund oder der Grund dafür, dass wir überhaupt in einer Welt leben, in der Tod, Leid, Mühe, Krieg oder auch so viel zerbrochene Beziehungen, Krankheit, die allgegenwärtig ist, das ist einfach das, dass wir jetzt seit diesem Punkt in einer gefallenen Welt leben. Und wie ich sagte, jeder ist davon betroffen, der eine mehr, der andere vielleicht weniger. Aber egal, ob ich als wiedergeborener Christ lebe oder als Ungläubiger, der Gott hasst, und die Bibel macht es auch in Römer 5 zum Beispiel klar, dass die Sünde Adams wirklich jeden Menschen betrifft, der in diese Welt geboren wird. Und ab da bekommen wir als Menschen einfach eine gefallene, verfluchte Welt als Wohnort. Und das, denke ich, müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wenn wir über das Thema Leid nachdenken. Das war auch für mich wichtig, ich werde später noch ein bisschen was dazu sagen. Einfach immer uns wieder an diese Grundwahrheit erinnern. Warum ist diese Welt so, wie wir sie erleben? Und wir sind ziemlich schnell dabei, es immer so wie Adam zu machen, einfach immer auf den anderen schieben. Und es gibt Situationen, da kommen wir dazu und schieben selbst unsere Situation wollen sie auf Gott schieben. Und dadurch zeigt sich einfach, wie sündhaft und wie verkehrt unser ganzes Denken seit diesem Zeitpunkt ist, wie verkehrt unser Herz ist und wie sehr wir Hilfe brauchen einfach. Genau, und wenn wir Leid begegnen, wenn wir unter Druck kommen, wenn man ein schönes Bild gehört von so einem Schwamm, äußerlich sieht man nicht, was in dem Schwamm drin ist, aber sobald er gepresst wird, sieht man ganz genau, was drin ist. Wenn da Tinte drin ist, kann nur Tinte rauskommen. Das ist eigentlich ganz logisch. Und so ist es auch beim Leid. Wenn wir wirklich unter Druck geraten, wenn wir Dinge erleben, die uns gar nicht gefallen, dann lernen wir unser Herz kennen. Oder Gott zeigt uns dadurch oftmals, was wirklich in uns steckt. Und ich habe das auch selber erlebt und dazu sage ich später noch, oder ziemlich bald ein bisschen mehr. Genau, und was tut Gott dann, wenn wir uns so verhalten? Und ich habe es gesagt, Gott lässt uns nicht einfach unsere Sünde durchgehen. Sie hat Konsequenzen, sie hatte bei Adam und Eva Konsequenzen. Sie haben das Paradies verloren, der Tod hielt Einzug. Aber Gott hat dank seiner Gnade einen Ausweg vorbereitet. Er hat ihn in 1. Mose 3, Vers 15 angekündigt. Einmal wird einer kommen, unser Retter, der Herr Jesus Christus, der uns da wieder rausholen wird, wenn wir an ihn glauben, wenn er uns die Wiedergeburt schenkt. Und wenn wir jetzt so ein bisschen anfangen, an uns zu denken als Wiedergeborene, wenn wir Leid erleben, dann ist die gute Nachricht, wie das Leid für uns als Kinder Gottes, dass es nicht sinnlos ist. Und an diesem Punkt sollten wir einfach innehalten und Gott wirklich Danke sagen dafür, weil er einfach so groß ist, so allwissend ist, so eine Riesenweisheit hat, dass er selbst dieses Leid, was überhaupt erst ab 1. Mose 3 möglich war, benutzt, um uns als seine Kinder jetzt zu formen und ihm ähnlicher zu machen. Und Jesaja 55 sagt es auch, ich lese es nicht extra vor nochmal, aber da deutet auch Jesaja das schon an, dass wir einfach Menschen sind, die begrenzt sind und Gottes Wege sind so viel höher und Gottes Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken und seine Wege höher als unsere Wege. Und Gott benutzt jetzt wirklich dieses von uns fabrizierte Schlamassel, sag ich mal, in seinem Plan mit uns als Wiedergeboren und macht wiederum etwas Gutes daraus. Er wendet es so, dass es ihn am Ende ehrt. Und das ist einfach nur Grund, Danke zu sagen. Eine zusätzliche Stelle wäre zum Beispiel noch Römer 8, Vers 28, wo auch nochmal wirklich gesagt wird, dass denen, die Gott lieben, denen, die seine Kinder sind, wirklich alle Dinge zum Besten dienen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, würde ich übergehen und einfach so ein bisschen Zeugnis von uns erzählen. Welchen Sinn und Zweck das Leid im Leben hat von Wiedergeborenen und ja, einfach so ein bisschen aus unseren letzten 3 Jahren erzählen, was wir so erlebt haben und wie Gott uns, oder ja, meiner Frau natürlich auch, aber was ich auch so mehr begreifen durfte dadurch. Genau, ich habe vorhin nicht gesagt, von wo ich komme. Also wir sind aus Metzingen, vielleicht kennst du der eine oder andere. Der Markus zum Beispiel, der Detner kommt aus unserer Gemeinde. Genau, also in dieser Gemeinde haben wir 2013 ganz unbekümmert geheiratet, sag ich mal. Alles war eigentlich gut. Wir haben uns nie groß mit dem Thema Leid oder ja, Krankheit beschäftigt. Und meine Frau hat zwar schon als Kind mal eine Blinddarmentzündung gehabt, der dann geplatzt ist bei der OP, und hat dann Jahre später, das war 2009, da war sie, ist jetzt nicht peinlich, 17 oder so, hat sie so starke Verwachsungen dadurch bekommen in ihrem im inneren Bauch, sag ich mal, dass die in der OP entfernt werden musste. Also es war so, dass jede Wunde, ja, wissen es wahrscheinlich hier die Krankenschwestern besser, meine Schwägerin sitzt da drüben, die wuchern, oder ja, es bildet sich einfach so wie so eine Kruste, wie auf jeder Wunde. Und bei ihr hat es halt so gewuchert, dass der Darm, der liegt ja eigentlich hier mittendrin, an einer Stelle komplett zugeschnürt war und einfach nicht mehr funktionieren konnte. Und das wurde dann in der OP damals entfernt, aber das war alles, ja, eigentlich in ihren ersten 17 Jahren, glaube ich mal, war sie 17. Und dann war eigentlich so circa 7 Jahre, war alles ruhig und gut, und ja, wir haben geheiratet, und dann ist 2016 unser Sohn geboren im Januar, über den wir uns sehr gefreut haben. Und kurz danach, also er ist im Januar geboren, und im Juni hat sie, ja, so eigentlich von jetzt auf nachher, ziemliche Beschwerden wiederbekommen. Und das, ja, erst in so Form von Krämpfen, das äußert sich meistens so, wurde es dann wirklich so schlimm, dass wir wieder zusammen ins Krankenhaus gegangen sind. Und sie dann gemerkt haben, dass irgendwie der Darm wieder irgendwie Schwierigkeiten hat, richtig zu arbeiten. Der war so aufgebläht, und ja, die Schwierigkeit ist halt dann auch mit dem Stuhlgang und so, dass es nicht richtig funktioniert. Und es kann ja ziemlich heftige Schmerzen verursachen. Und das war dann so eine Zeit, wo, ja, wo man dann vielleicht verstehen kann, mit einem 5 Monate alten Baby, wurde noch gestillt, eine Woche im Krankenhaus zu verbringen, aber Gott hat es gut gemacht. Er hat davor nicht so gut geschlafen, aber in dieser Woche hat er ziemlich Ruhe gegeben. Das war ein Wunder von ihm. Und zwar, sag ich mal, halb so schlimm alles. Aber sie hat die Hochzeit von ihrem ältesten Bruder verpasst. Das war für sie ganz schlimm eigentlich, natürlich. Ich hätte es mir auch anders vorgestellt, aber ja. Genau, aber wie gesagt, Gott hat Gnade geschenkt, dass es ohne OP abgehen konnte. Es hat sich wieder einigermaßen beruhigt und durfte nach Hause. Und dann ging ein weiteres Jahr circa vorbei. Und dann war es so September 2017. Da kamen dann Beschwerden anderer Art auf, und meine Frau hatte plötzlich irgendwie Schwierigkeiten, so richtig zu sehen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier dich anschaue, dich so wirklich klar und deutlich vor mir zu sehen, also den Fokus mit dem Auge irgendwie zu finden, wenn man irgendwelche Gegenstände oder so anschaut. Und sie, ja, hatte so ein eingeschränktes Sichtfeld einseitig, hatte Schwierigkeiten, ihr Gleichgewicht immer sicher zu halten von sich aus. Ja, und Es ging dann auch, ja, wir dachten uns, ja, vielleicht irgendwas mit dem Auge, sind zum Augenarzt, der konnte nichts erkennen, nichts feststellen. Und ja, Gott hat es aber so geführt, dass ja unser Hausarzt oder unsere Hausärztin keine Ruhe gegeben hat und hat uns zum Neurologen überwiesen oder vielmehr zuerst ein MRT zu machen vom Kopf mal. Und ja, dann wurden wir ziemlich schnell an den Neurologe danach überwiesen, weil ja, da wurden dann irgendwie so Entzündungen sichtbar im Kopfbereich. Und ja, er hat uns gesagt, dass er die Vermutung hat, dass es MS sein könnte. Also MS ist die Kurzform für Multiple Sklerose. Und dass aber weitere nötige Tests nötig wären, um das sicher festzustellen. Und wer das vielleicht nicht weiß, also Multiple Sklerose ist eigentlich schwierig, die Krankheit zu beschreiben. Aber auf jeden Fall sind Entzündungen an verschiedenen Nerven im Körper vorhanden. Und je nachdem, wo dann entzündet ist, ja, fällt es schwer, entweder zu sehen, was bei ihr zum Beispiel der Fall war, oder sich, ja, ist ein Feingefühl noch zu haben in den Fingern oder es kribbelt an der Stelle wie verrückt oder ja. Und es gibt eigentlich zwei Bereiche, wie sich das abspielt. Man nennt es, dass es in Schüben auftritt. Und die eine Form von MS ist so, dass man bekommt so einen Schub, also so Symptome, wo man sich einfach, ja, der Körper dann zum Beispiel, wo du nicht gut sehen kannst und so, und das hält dann eine Weile an und dann sollte es sich wieder beruhigen. Und die andere Form ist halt so, dass es möglich ist, dass du einen Schub bekommst und dann zum Beispiel plötzlich nicht mehr, wenn es schlimm wäre zum Beispiel, nicht mehr gehen kannst in der Zeit oder nicht mehr sehen kannst, und das dann bildet sich nach einer Weile einfach nicht mehr zurück. Also so Fälle gibt's auch. Das sind so die zwei großen verschiedenen Bereiche. Da dazwischen gibt es aber unzählige Formen, also man nennt es auch die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Auf jeden Fall sind so Entzündungen sichtbar und meine Frau kam ins Krankenhaus und da wurden dann weitere Tests gemacht und es hat sich bestätigt. Dann wurde nochmal Wirbelsäule MRT gemacht und da waren die Entzündungen auch und das ist eigentlich immer eigentlich ein sicheres Zeichen dann. Ja, sowas wie Nervenwasserannahme und so Zeug, alles wurde durchgecheckt und sie hat gleich eine Cortisontherapie in dieser Zeit bekommen. Genau, die hat eigentlich ganz gut erstmal geholfen. Und danach wird man auf, ja, so ein Starter-Medikament, sag ich mal, eingestellt. Es wird einfach mit einem, so einem Basic-Medikament probiert. Ja, diese Schübe, wo auftreten können, einfach sehr weit nach hinten zu schieben. Also wenn man einen Schub hat, wird probiert, dass der nicht sofort in 2 Wochen wiederkommt, sondern es soll einfach so weit wie möglich Abstand geben zwischen den beiden. Genau. Und ja, wir hatten in der Zeit ziemlich viel Hilfe, auch von meinen Schwiegereltern und auch so Leute, die gefragt haben, ob sie uns helfen können. Also wir haben wirklich erlebt, dass auch als Gemeinde und ja, viele für uns gebetet haben, hinter uns gestanden sind. Und nach ein paar Monaten hat sich alles so ein bisschen beruhigt. Und dann kam so ein Dreivierteljahr später, ja, da war wieder von heute auf morgen fast so diese Bauchschmerzen bei ihr zurück, fing wieder an mit dem Darm. Und es wurde so heftig, dass wir halt im Krankenhaus gelandet sind, sie wieder den Darm gecheckt haben. Er hat nicht gearbeitet und die Schmerzen waren so schlecht, also so schlimm, dass ja den Ärzten keine Möglichkeit blieb. Sie mussten den Bauch wieder komplett öffnen und haben dann festgestellt, dass wieder extrem gewuchert hat, Verwachsenungen da waren und der Darm an einer Stelle halt wieder komplett zugeschnürt war. Ja, und dann wurde sie halt 3 Stunden oder so operiert. Der Darm wurde mehr oder weniger rausgeholt, wurde gesäubert, wieder reingelegt und ja, eigentlich sehr empfindlich der Darm, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn der bewegt wird und so, danach arbeitet er nicht sofort einfach wieder. Genau, und man kann sich schon vorstellen, also ich für meinen Teil in der Zeit, auch wo das mit MS dann diagnostiziert war und so, war ich schon richtig geschockt. Ich wusste nicht, was ich wirklich denken soll. Ja, die Gefühle lassen einen eigentlich schon auch im Stich, so, die ist nicht so verlass. Ja, natürlich, man weint oftmals, vor allem auch, wo dann diese erneute Darm-OP, da denkt man, ja, hat es nicht schon gelangt. Genau, und dann war es halt so, dass sie nach 10 Tagen oder 12 Tagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wurde sie erstmals wieder entlassen, aber sie war ja in einem sehr, also nicht so guten Zustand, schon ziemlich schwach abgemagert, weil sie nichts wirklich essen konnte, wie man sich ja vorstellen kann, nur so ein bisschen Suppe und so. Unser Sohn war inzwischen 2 Jahre alt. Und dann waren wir das Wochenende zu Hause und dann ging es halt wieder los in einer Nacht. Und dann war so für mich so der Zeitpunkt, wo ich schon innerlich angefangen habe, so richtig zu rebellieren, wo ich Gott einfach angeklagt habe. Weil ich wusste, dass ich am nächsten Morgen wieder im Krankenhaus sein werde. Genau. Und so war es dann auch. Wir sind wieder rein. Und ja, ist nochmal eine Zeit dazugekommen. Von ein paar Tagen. Also es war dann, hat sich dann mehr und mehr beruhigt, dass es wieder einigermaßen normaler war. Aber nach diesen ersten 12 Tagen, wo es dann wieder ähnliche Symptome wieder aufgetreten sind, trotz OP, da war ich dann so richtig niedergeschlagen und auch zornig auf Gott. Und an dem Punkt will ich einfach kurz ein bisschen erklären oder erzählen, wie es mir dann so ging oder wie Gott mich da wieder rausgeholt hat, wie er mich ermutigt hat. Und es war am Tag danach, ich war wieder dann meine Frau beim Krankenhaus, ich war zu Hause. Habe ich meine stille Zeit gemacht. Ich habe überlegt, ob ich es überhaupt machen soll oder nicht. Ja, und ich, es war Mitte Juni, war ich beim so normalen Bibeldurchlesen, so Mitte der Bibel, Psalm 103 war dran. Und ich möchte den kurz uns vorlesen. Da steht von David: Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen, der mit Guten sättigt dein Alter, deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers. Der Herr übt Gerechtigkeit und verschafft Recht allen, die bedrückt werden. Er tat Mose seine Wege kund, den Kindern Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Er wird nicht immer rechten und nicht in Ewigkeit nachtragen. Er hat uns nicht nach unseren Sünden getan und uns nicht nach unseren Ungerechtigkeiten vergolten. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, ist gewaltig seine Güte über denen, die ihn fürchten. So weit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, ist eingedenk, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn ein Wind fährt darüber, und sie ist nicht mehr, und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Güte des Herrn aber ist von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder hin, für die, die seinen Bund halten und sich an seine Vorschriften erinnern, um sie zu tun. Der Herr hat in den Himmeln festgestellt seinen Thron, und sein Reich herrscht über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, Gehorsam der Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Herrscher, ihr, seine Diener, Täter seines Wohlgefallens. Preist den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn, meine Seele. Genau, das waren die Worte, die ich am Tag danach dann zu Gesicht bekommen habe. Und der Psalm ist eingebettet in 6 Aufforderungen, Gott zu preisen. 3 stehen direkt am Anfang oder 4 stehen direkt am Anfang und 2 direkt am Ende. Und zwischendurch nennt David lauter Dinge, die Gott getan hat oder immer noch tut, und beschreibt uns, wie er ist. Und wir sehen zu Beginn so was Typisches, was, wie es mir natürlich auch ging. David muss seine Seele, also seinen ganzen Menschen selbst auffordern, Gott zu preisen. Er muss es ihm in Erinnerung bringen. Gott ist würdig zu preisen. Preise den Herrn, meine Seele. Und warum? Ich denke, der Grund liegt ganz eindeutig auf der Hand. Es ist unsere Vergesslichkeit, wie ich es auch vorher gesagt habe. Wenn uns Leid begegnet, wir vergessen so schnell zum Beispiel den Urgrund, warum uns überhaupt Leid begegnet. Und David sagt hier wirklich, für was Gott gepriesen werden soll. Und das war auch für mich damals so ermutigend zu sehen. Gott hier wird hier als jemand beschrieben, der ständig in Aktion ist, der mit uns beschäftigt ist, vor allem mit denen, die ihn lieben. Und er ist ganz und gar nicht so ein passiver Gott, wie ich es mir vor allem auch früher oft so vorgestellt habe, dass er eher so reagiert auf Dinge. Und es steht auch, hier kommt es irgendwo nochmal, dass Gott herrscht. Also Gott ist ein Gott, der in Aktion ist. Und ich zähle nur ganz kurz ein paar Punkte auf, bevor ich sage, welcher Abschnitt mich ja mir extrem geholfen hat oder welcher Vers. Also Gott, also David sagt, Gott vergibt alle deine Ungerechtigkeit, Gott erheilt alle deine Krankheit, Gott erlöst dein Leben von der Grube, er krönt dich mit Güte und Erbarmungen, er sättigt dein Alter mit Guten, er ist barmherzig und gnädig, er ist langsam zum Zorn und groß an Güte, er rechtet nicht für immer, also er trägt auch nicht ewig nach, er hat uns nicht nach unseren Sünden getan, er hat unsere Übertretung von uns entfernt. Er erbarmt sich wie ein Vater über die Kinder, die ihn fürchten. Und er kennt unseren Körper genau. Er weiß, dass wir Staub sind, dass wir sehr zerbrechlich sind. Und dann auch der Vers, dass er wirklich gütig ist. Die Güte des Herrn ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und was mich so getröstet hat, als ich so am Boden zerstört war, ich weiß es noch genau, war dieser Vers 10. Er hat uns nicht nach unseren Sünden getan und uns nicht nach unseren Ungerechtigkeiten vergolten. Und ich habe am Anfang so gedacht, na toll, was ist super Psalm zu der Situation, preise den Herrn. Danach habe ich mich gar nicht gefühlt und ich habe gedacht, ja, soll das der Trost sein und so. Aber ich habe dann, wie gesagt, weitergelesen und bin dann bis zu diesen Versen 10 bis 18 gekommen. Und da war es mir wirklich, eigentlich ist es paradox, aber diese Wahrheit hat wirklich angefangen, so viel Hoffnung und Trost in mir zu wecken. Es war für mich so, wie wenn ja, Gott einfach seinen Arm um mich legt und sagt, ja, Helmut, schau hin, sieh, was ich für ein Gott bin und wie ich dich liebe. Und ich habe dir nicht nach deinen Sünden getan und habe dir nicht nach deinen Ungerechtigkeiten vergolten. Und da war es mir als plötzlich so klar vor meinen Augen, was willst du eigentlich? Willst du, dass es dir, ja, denkst du, dass du ein Recht drauf hast, dass es dir immer gut geht, dir und deiner Familie? Du kannst es dir nicht verdienen. Schau, wie viel Gnade ich dir bisher geschenkt habe, als ich dir deine Sünden vergeben habe, als ich alle Ungerechtigkeiten von dir entfernt habe, für alles bezahlt habe, was du jemals getan hast. Und das, ja, wenn du auf das guckst, was du verdient hast, dann ist es der ewige Tod. Aber dein größtes Bedürfnis ist nicht, dass es deiner Frau gut geht, es ist nicht, dass es dir selber gut geht, dass es deiner Familie gut geht, sondern dein größtes Bedürfnis ist, Friede mit mir zu haben. Und den Frieden habe ich dir gegeben. Und für mich im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, für mich ist es unlogisch, jemanden so zu trösten. Mir würde es nicht im Traum einfallen, wenn jemand in solchen oder auch, es gibt noch viel schlimmere Situationen, ist, dann hinzugehen und zu sagen, sei froh, dass Gott dir nicht das gibt, was du wirklich verdient hast. Preis ihn mal lieber oder sei ihm gefälligst dankbar. Aber ich kann es wirklich sagen, Gott hat diese Verse 10 bis 18 oder 10 bis 17 so benutzt und hat mir dadurch Trost geschenkt. Und ich bin so dankbar, dass ich eben nicht einfach die meine Zeit mit ihm morgens sausen ablassen, sonst hätte ich das nicht erlebt. Aber Gottes Gnade ist einfach so groß. Er gibt uns genau das, was wir brauchen zum richtigen Zeitpunkt. Und ich durfte neu dankbar werden für das, was Jesus für mich getan hat. Und ich durfte wirklich ein Stück weit mehr erkennen, was wirklich dort passiert ist auf Golgatha am Kreuz. Und konnte ihm ja auch in der Zeit danach von Herzen oder dankbarer sein auf jeden Fall. Durfte ich so erleben, wie Jesus wirklich wertvoller geworden ist. Und das ist wirklich auch das, was ich zu diesem Punkt so als Zusammenfassung sagen würde, dass, also warum oder welchen Sinn und Zweck hat Leid im Leben von uns Wiedergeborenen? Ein Punkt ist auf jeden Fall, dass Gott Leid benutzt, damit wir Jesus noch mehr lieben lernen. Er benutzt Leid, um uns ihm ähnlicher zu machen. Und wenn er das schafft, dann wird Gott dadurch wieder mehr geehrt. Und wem ähnlicher sind, lieben wir ihn mehr, handeln wieder viel ähnlicher, wie er es getan hat, und Gott kriegt die größte Ehre dadurch. Und Johannes 15, Vers 8 sagt es zum Beispiel auch, dass das Gottes Ziel auch mit uns als seinen Kindern ist. Johannes 15, Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Und in Vers 16 auch nochmal, ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit um was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Ich glaube wirklich, dass das ein Hauptziel ist von Gott, warum er Leid in unserem Leben zulässt, nämlich, dass wir ähnlicher werden wie Christus. Er ist unser Herr, er ist unser Vorbild, wie wir es auch schon in den Vorträgen gehört haben. Es geht eigentlich immer nur darum, gefallen wir ihm oder gefallen wir, wollen wir Menschen gefallen. Und Gott benutzt Leid, um uns zu formen. Genau, dann habe ich noch ein paar andere Stellen aufgeschrieben, was Leid noch alles so Auswirkungen oder was Gott mit Leid noch alles erreichen will. Ich lese jetzt nicht mehr alle vor, aber ich sage sie kurz. Die Stellen zum Beispiel, Hebräer 12 ist eine klassische Stelle, die Verse 4 bis 9, da sagt Gott, dass er uns erziehen will durch Leid. Oder in Vers 10 im gleichen Kapitel, da sagt er, dass Gott unser Vater ist, der uns züchtigt, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Oder in Vers 11, er will in uns die friedsame Frucht der Gerechtigkeit wirken. Er will uns wirklich gerecht machen, so wie es auch in der Bergpredigt, wie wir es auch gestern Abend zum Beispiel gehört haben oder auch heute. Und ja, genau diese Hebräerstelle war für mich auch nochmal im Nachhinein ein paar Monate später dann nochmal so eindrücklich, dass es wirklich dazugehört, wenn wir wiedergeboren sind, das Leid oder irgendeine Form davon, bei uns war es jetzt Krankheit, bei anderen sind es andere Sachen, aber dass es dazugehört. Gott benutzt es, weil wir in dieser Vater-Sohn-Beziehung zu ihm stehen. Und ja, er macht uns seinem Sohn ähnlich. Und das ist im Nachhinein ist es die größte Freude, wenn wir sehen, dass er uns formt. Genau, Jakobus 1 ist auch eine Stelle, da geht es um Anfechtung und Versuchung, zum Beispiel die Verse 2 bis 3, dass wir lernen, im Glauben auszuharren. Jakobus 1, Vers 4, dass wir nichts Mangel haben. Genau, oder auch 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 19 ist auch eine weitere Stelle, wenn ihr es zu Hause lesen wollt. Genau. Und zum Schluss, zum dritten Punkt, will ich auch noch kurz ein paar Worte verlieren. Was machen wir jetzt damit? Ich habe gesagt, ja, natürlich, Gott will uns formen. Gott schickt Leid, um uns ihm ähnlicher zu machen, seinem Sohn ähnlicher zu machen. Und ich will unseren Blick ein bisschen auf die Zukunft lenken. Was noch kommt. Und dass es sich lohnt, auszuharren, auch wenn wir die verschiedensten Formen von Leid, von Bedrängnis, von was es auch immer sein mag, erleben. Und da ist natürlich unser größtes Beispiel ist Jesus selbst. Was hat Jesus motiviert, sein Leben so zu leben, wie er es getan hat? Und ich bin fest davon überzeugt, dass es einen großen Hauptpunkt in seinem Leben gab. Die Verse will ich noch kurz vorlesen. Hebräer 12, also wieder Hebräer 12, die ersten drei Verse aber. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Und bei diesem Text war für mich auch so trostvoll, dass es so echt so eine wunderbare Botschaft gibt in diesem Text. Und es ist die, dass das schwerste Leben oder das leidvollste Leben, das je auf dieser Erde gelebt wurde, das hab nicht ich, das hast auch nicht du, bekommen, nee, dieses Leben wurde schon vom Sohn Gottes selbst gelebt. Und was so schön rauskommt, ist dieser Punkt, was wirklich Jesus angetrieben hat, sein Leben hier genau so zu leben, wie er es getan hat. Und der Text sagt, dass er auf die vor ihm liegende Freude achtete. Und diese Freude hat ihn dazu getrieben, ans Kreuz zu gehen, uns Verlorene zu retten, ein Volk für sich zu bestimmen und aufzustehen und sich zur Rechten Gottes wiederzusetzen. Und das war für ihn so der Motor, diese Freude war der Motor, die ihn das alles durchziehen hat lassen, für die er alles in Kauf genommen hat. Und diese ganzen Dinge, wo er erlebt hat, waren im Vergleich mit dieser Freude einfach gar nichts. War nicht damit zu vergleichen. Und ich habe so gedacht, was erwartet uns denn, oder die wir wiedergeboren sind, die wir seine Kinder sind, ist auch diese Freude auf das, was noch kommt. Was erfüllt dein Herz, wenn du an die Zukunft denkst? Wirst du auch mit Freude erfüllt, wenn du daran denkst, was Gott für eine Zukunft für uns vorbereitet hat? Und meine Gedanken sind dahin gegangen, dass Jesus zum Beispiel in Johannes 14 davon spricht, die ersten drei Verse, dass er selbst eine Wohnung für uns bereitet. Und die wird selbst diesen wunderschönen Garten Eden, die Herrlichkeit davon, dieser Garten wird so in den Schatten gestellt sein. Nichts wird damit zu vergleichen sein, was Gott vorbereitet hat oder was Jesus da vorbereitet hat. Und die letzte Stelle, die ich erwähnen möchte, ist Offenbarung 21. Die Verse will ich auch noch kurz vorlesen. 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine Frau, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Diese Verse sprechen von diesem neuen Himmel, von dieser neuen Erde, die Jesus für uns vorbereitet. Wir werden in einer heiligen Stadt mit Gott in Ewigkeit Gemeinschaft haben, wie wir es uns nicht mal erträumen können in unseren schönsten Träumen. Und Gott selbst wird der sein, der uns Trost spenden wird, der jede Träne abwischen wird, wo es kein Tod, kein Trauer, kein Schmerz, kein Leid mehr geben wird. Wir werden überglücklich einfach nur sein, weil es nicht mal im Verhältnis steht zu dem, was wir hier vielleicht auf Erden manchmal durchmachen müssen. Und dass es sich einfach so unglaublich lohnt, diesem Herrn zu folgen und ihm hier schon so ähnlich wie möglich eben zu werden und Gott wird diesen perfekten Zustand für sein Volk wiederherstellen. Und ich denke, dass es sich absolut lohnt, diesem Gott treu weiter nachzufolgen. Genau, und ja, ich glaube wirklich, dass das dabei der wichtigste Punkt ist bei dem Thema, wenn wir Leid oder wenn wir auf unsere Erfahrung damit sehen, dass wir es wirklich aus seiner Perspektive sehen. Und mir hat mal ein weiser Mann in der Zeit auch gesagt, dass wenn wir Leiden erleben, dass wirklich, dass der Teufel oder Satan oder auch unser inneres Selbst, dass wir echt versucht sind, dass wir so ein falsches Bild von Gott bekommen, dass sein Wesen, seine Eigenschaften, die er ist, ziemlich angegriffen werden. Und ich konnte es echt bestätigen dadurch, dass ich selber zornig geworden bin, dass ich gedacht habe, wie kann Gott sowas zulassen, langt's nicht und so. Wo wir wirklich merken, wie wir selber sind, aber wie wir Gott es so voll zuschieben wollen. Und ich will abschließen und ich will es euch einfach als Ermutigung sagen, dass wenn wir leider leben, dass Gott, wenn du sein Kind bist, wirklich dadurch an dir arbeiten will. Und ich habe ein Gebet von meiner Frau, sie hat mir das irgendwann mal geschickt, in der Zeit, nachdem sie ihre Diagnose mit MS bekommen hat. Und ich fand es so schön, ich darf es vorlesen, hat sie gesagt, das einfach nochmal als Beweis, dass Gott an uns arbeitet und auch an ihr. Ich habe es auch echt gemerkt in der Zeit, manchmal habe ich gedacht, boah, die hat mich geistlich sowas von auf der Strecke gelassen, die hat mich sowas von überholt in der Zeit. Und ich lese es einfach vor und dann, Da hat sie geschrieben, beschämt und voller Staunen trete ich vor deinen Thron. Also ich muss dazu sagen, sie ist eigentlich nicht so der Dichter oder so, aber ich fand's schön. Beschämt und voller Staunen trete ich vor deinen Thron. Ich darf Vater zu dir sagen und bin dein Sohn. Du bist der Herr, auch in dieser schwierigen Lebenslage. Du hast mich noch nie verlassen, warum sollst du es jetzt tun? Nein, es ist kein Haar auf meinem Haupt, das du nicht kennen solltest. Es ist kein Gedanke, den du nicht siehst. Es ist keine Sünde, für die du nicht bezahlt hast. Es ist keine Angst, die du nicht schon gehabt hast. Mein Gott, du bist da. egal was diese Krankheit auch bringen mag, du bist da. Du trägst, du führst, du leitest, du lässt zu, du gibst die Kraft. Deinem Namen, o Herr, gebührt die Ehre, weil du es wert bist, geehrt zu werden. Ja, ich denke einfach, dass, ja, das wollte ich euch als Ermutigung einfach weitergeben, dass Gott, egal was wir erleben, an uns arbeitet, wenn wir seine Kinder sind, dient uns alles zum Besten. Ich weiß, es ist manchmal einfacher gesagt als getan und oft ist es auch nicht das Richtige sofort, wenn wir mit Menschen reden, mit irgendwelchen Bibelstellen zu kommen. Weil Leid echt heftig sein kann, das Erlebte heftig sein kann. Aber dennoch denke ich, dass Gott trotzdem über allem steht und uns immer weiter formt. Genau, und wenn jemand vielleicht ja nicht so der Leser ist, aber doch gern zu manchen Themen, vor allem die Leid betreffen, was lesen will, kann ich die kleine Seelsorgereihe empfehlen. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Es sind, ich glaube, 23 Heftchen zu den verschiedensten Themen, Leid, Trauer, Konflikte, ja, alle möglichen Gruppenzwang, Selbstverletzung, also Zorn, Depression, wichtige Themen, die uns eigentlich betreffen, sind im 3L Verlag zu bekommen. Ja, und mit der Vorbereitung habe ich nach meiner Vorbereitung auch angefangen, nochmal was über das Thema Leid zu lesen. Fand ich richtig gut, bin fast durch von Randy Alcorn. Warum lässt Gott das Leid zu? Ist ziemlich, ja, doch schon auch ein bisschen ausführlicher schon geschrieben. 180 Seiten, aber lässt sich eigentlich ziemlich schnell lesen.